Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1, das ist die Literatursendung Buchzeichen und heute geht es um Ernest Hemingway. Er war einer der bekanntesten amerikanischen Schriftsteller und einer der ersten Autoren, der im 20. Jahrhundert das Image von einem Popstar hatte.
This is Ernest Hemingway.
Der Ernest Hemingway, da war er schon ziemlich alt und darum auch nicht so perfekte Aufnahme. Morgen ist es 50 Jahre her, dass er gestorben ist. Der Ernest Hemingway war in seinem Leben sehr viel auf Reisen gewesen. Er hat an vielen verschiedenen Orten geschrieben, zum Beispiel in Madrid. Das sei immer ein guter Platz zum Arbeiten gewesen, sagt er selber in einer wiederum uralten Aufnahme.
It was always a good place for working. So was Paris and so were Key West, Florida in the cool months. The ranch near Cook City, Montana, Kansas City, Chicago, Toronto, and Havana, Cuba. Some other places were not so good, but maybe we were not so good when we were in them.
Genauso eben wie Paris, Key West, Florida, seine Ranch in Montana, Kansas City, Chicago, Toronto und Havana. Andere Orte seien nicht so gut gewesen, aber vielleicht sei er dann selber nicht so gut weg gewesen, sagt der Hemingway da. Über Hemingway reden wir in der nächsten halben Stunde. Wir wollen zwei ganz unterschiedliche Seiten von ihm beleuchten. Einerseits ist er eben ein berühmter Schriftsteller und auf der anderen Seite hat er gerade mit seinen vielen Reisen und ein Jet-Set-Leben in der Öffentlichkeit geführt. Bei mir im Studio die Literaturredaktorin Britta Spichiger.
Ja, der Hemingway ist tatsächlich einer von denen, der als einer von den ersten im 20. Jahrhundert mit seinem Jet-Set-Leben in den Massenmedien sehr präsent war, so wie heute eben viele Pop- oder Filmstars. Heute ist es ja nicht mehr so ungewöhnlich, dass auch Schriftsteller in den Massenmedien auftauchen, dass man über ihr Privatleben liest, zeigt, wo das sie leben und schreiben. Aber man muss sich vorstellen, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts war das schon noch sehr ungewöhnlich gewesen. Und der Hemingway ist tatsächlich einer von den ersten Schriftsteller gewesen, der die Massenmedien auch für die Selbstdarstellung genutzt hat. Allerdings hat sich das dann im Laufe der Zeit auch als Bumerang herausgestellt.
Auf das wollen wir nicht noch eingehen, aber reden wir zuerst über die Bedeutung von Hemingway als Schriftsteller. Das, was mir zuerst in den Sinn kommt, ist eigentlich seine Erzählung «Der alte Mann und das Meer». Mhm. Die Erzählung über einen Fischer, Santiago, so heisst er, der den Fang von seinem Leben macht, den Fisch, den er aber dann gleich wieder ans Meer verliert.
Ja, das ist auch am Hemingway sein bekanntestes Werk. Gleichzeitig ist es auch sein letztes grosses Werk und er hat dafür den Pulitzer-Preis bekommen, der bedeutendste Preis für Schriftsteller und Journalisten in den USA. Und lassen wir doch gerade den Anfang von dieser Erzählung. Vielleicht kann man da besonders auf seine Sprache achten. Sie ist sehr schnörkulos, es ist kein Wort zu viel, aber man spürt einen Haufen Emotionen zwischen den Zielen.
Er war ein alter Mann, der allein in einem kleinen Boot im Golfstrom fischte und er war jetzt 84 Tage hintereinander hinausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen. In den ersten 40 Tagen hatte er einen Jungen bei sich gehabt, aber nach 40 fischlosen Tagen hatten die Eltern des Jungen ihm gesagt, dass der alte Mann jetzt bestimmt für immer Salao sei, was die schlimmste Form von Pech haben ist, und der Junge war auf ihr Geheiß in einem anderen Boot mitgefahren, das in der ersten Woche 3 gute Fische gefangen hatte. Es machte den Jungen traurig, wenn er den alten Mann jeden Tag mit seinem leeren Boot zurückkommen sah, und er ging immer hinunter, um ihm entweder die aufgeschossenen Leinen oder den Fischhaken und die Harpune oder das Segel, das um den Mast geschlagen war, hinauftragen zu helfen. Das Segel war mit Mehlsäcken geflickt und zusammengerollt sah es wie die Fahne der endgültigen Niederlage aus. Der alte Mann war dünn und hager, mit tiefen Falten im Nacken. Auf den Backenknochen hatte er die braunen Flecken von harmlosem Hautkrebs, den die Sonne durch die Spiegelung auf tropischen Meeren verursacht. Die Flecken bedeckten einen Gutteil seines Gesichtes und seine Hände zeigten die tief eingekerbten Spuren vom Handhaben schwerer Fische an den Leinen. Aber keine dieser Narben war frisch. Sie waren so alt wie Erosionen in einer fischlosen Wüste. Alles an ihm war alt, bis auf die Augen, und die hatten die gleiche Farbe wie das Meer und waren heiter und unbesiegt.
Ja, die schnörkellose, klare Sprache, das ist ein Markenzeichen von Hemingway. Etwas, das er bis heute bewundert wird dafür und auch ein Vorbild ist für viele. Die Literaturkritik hingegen beurteilt die Erzählung heute ein bisschen strenger, sagt es sei streckenweise sehr eine sentimentale Geschichte. Aber beim Publikum ist die Novelle dann schon ein grosser Erfolg gewesen. Sie ist in der Zeitschrift Life abgedruckt worden und innerhalb von 48 Stunden sind über 5 Millionen Exemplare verkauft worden. Also ein unglaublicher Erfolg. 1953 hat der Hemingway dann auch den offiziellen Lohn quasi dafür bekommen, hat den Pulitzerpreis gewonnen und diese Auszeichnung hat er dann so kommentiert.
Habe im Radio gehört, dass der alte Mann und das Meer mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden ist. Hoffe, dass es für den Verleger und das Buch von Vorteil ist. Da ich noch nie einen solchen Preis erhalten habe, habe ich keine Ahnung, ob das was bewirkt. Kann zumindest nicht schaden.
Und es hat auch etwas bewirkt, weil ein Jahr später, 1954, hat der Hemingway den Nobelpreis für Literatur bekommen.
Ja, und aus gesundheitlichen Gründen hat der Hemingway nicht selber an der Verleihung dabei sein. Der amerikanische Botschafter hat seine Dankesrede dann verlesen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, der Hemingway hat dieser Auszeichnung unterschiedliche Gefühle entgegengebracht. Also einerseits ist es einer der wichtigsten Preise, die man als Schriftsteller gewinnen kann. Andererseits hat dem Hemingway die Begründung der Jury nicht gepasst. Sie hat nämlich gesagt, er sei endlich weggekommen von seinen frühen, in Anführungszeichen, brutalen und zynischen Werk und schreibe jetzt über eine männliche Liebe für Gefahr und Abenteuer. Das hat dem Hemingway nicht so gepasst. Und dann hat er zusätzlich natürlich auch den Druck gespürt, dass von jetzt an jedes von seinen Büchern hat müssen besser sein als die vorher. Er hat sich den Druck selber gemacht, wo eigentlich für die Leserschaft ist er schon lange eine wichtige Stimme gewesen von der Generation nach dem Ersten Weltkrieg.
Was waren denn seine Themen, die er darüber geschrieben hat?
Ja, er hat sich gefragt, was die Aufgabe des Menschen ist, wenn doch am Ende des Lebens sowieso der Tod steht, was der Sinn ist vom Leben. Er hat sich auch gefragt, was die Liebe im Leben für eine Rolle spielt. Die Liebe, die scheitert, das ist in seinen Romanen und Kurzgeschichten immer wieder ein Thema gewesen. Interessant ist übrigens auch noch zu sagen, wie das er geschrieben hat. Also Dialoge hat er auf der Schreibmaschine geschrieben und Beschreibungen dann von Hang. Und die Begründung, die er gesagt hat, war, die Maschine sei so schnell, wie die Leute reden. Die Beschreibungen, die müssen hingegen langsam sein und darum müssen wir die eben von Hang schreiben.
Sehr schön. Buchzeichen, noch bis um 2:30 hört ihr die Sendung zum 50. Todestag vom amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway. Wir haben es gehört, er hat einen wichtigen Literaturpreis oder Preise bekommen. Er hat über die grossen Themen von der Literatur wie Tod und Liebe geschrieben. Ist er denn als so hoch dekorierter Schriftsteller tatsächlich unumstritten gewesen?
Nein, ganz und gar nicht. Und er hat vor allem einen Vorwurf, den er immer wieder gehört, dass er zu fest aus seinen persönlichen Erfahrungen ausschreibe und zu wenig politisch und sozialkritisch sei. Und tatsächlich gibt es den erst etwa so in den 1930er Jahren. Der Hemingway ist ja 1899 auf die Welt gekommen. Also erst so, als er in seinen 30ern ist, gibt es Anzeichen von einem sozialen Bewusstsein. Zum Beispiel, als er über einen Wirbelsturm schreibt, der 1935 einen Teil von Florida verwüstet hat. Und in diesem Artikel greift er dort die Bürokraten zu Washington an. Aber hankerum wieder in seinem Roman «Wem die Stunde schlägt», schreibt der Hemingway über einen spanischen Bürgerkrieg. Und dort könnte man denken, das ist politisch, der spanische Bürgerkrieg. Aber auch dort ist man sich eigentlich heute einig. Viele sagen, es gäbe mehr romantische als realistische oder politische Beschreibungen in diesem Roman. In «Wem die Stunde schlägt» geht es um einen Amerikaner Robert Jordan, der im Kampf gegen die Faschisten am spanischen Bürgerkrieg teilnimmt und eine Brücke sprengen will.
Er lag der Länge nach auf dem braunen, nadelbedeckten Boden des Waldes, das Kinn auf die verschränkten Arme gestützt, und hoch über ihm wehte der Wind durch die Wipfel der Kiefern. Dort, wo er lag, ging es sanft bergab, aber ein Stück weiter unten wurde der Berghang steil, und er sah die geölte Straße, wie sie sich in schwärzlichen Windungen durch die Passenge schlängelte. Ein Fluss lief an der Straße entlang, und in der Tiefe des Passes sah er eine Mühle am Ufer und die stürzenden Wasser des Dammes, weiß im sommerlichen Sonnenschein. »Ist das die Sägemühle?« fragte er. »Ja, ich kann mich nicht an sie erinnern. Sie wurde später gebaut. Die alte Mühle steht weiter unten, tief unten.« Er entfaltete die Fotokarte auf dem Waldboden und betrachtete sie aufmerksam. Der alte Mann blickte ihm über die Schulter, ein alter Mann, untersetzt und stämmig, in schwarzem Bauernkittel und grauen, brettsteifen Hosen, an den Füßen die mit Hanfschnüren besohlten Schuhe. Er atmete schwer, erschöpft von dem Anstieg, und seine Hand ruhte auf einem der beiden gewichtigen Packen, die sie heraufgeschleppt hatten. »Dann kann man von hier aus die Brücke nicht sehen.« »Nein«, sagte der Alte, »wir sind auf der ebenen Seite des Passes, wo der Fluss langsam fließt. Weiter unten, wo die Straße zwischen den Bäumen verschwindet, wird's plötzlich steil, und dort ist eine tiefe Schlucht. Ah, ich erinnere mich. Über diese Schlucht führt die Brücke.«
Jetzt, wenn man einem Hemingway vorwirft, dass sie zu wenig politisch und allzu persönlich war in seinem Werk, wir nehmen jetzt mal an, das stimmt, was ist denn der Grund dafür?
Ja, ich weiss nicht, ob man das so einfach beantworten kann. Ein Grund sind vielleicht die Lebensängste aus seiner Kindheit, die er auch mit dem Schreiben probiert hat zu überwinden. Er hat schon in jungen Jahren Angst gehabt, kein richtiger Bub zu sein oder kein richtiger Mann zu werden. Und darum ist es bei ihm eigentlich manchmal darum gegangen, sich und seine Männlichkeit immer wieder neu zu beweisen.
Apropos Männlichkeit, der Ernest Hemingway war unter anderem Grosswildjäger, Hochseefischer und Stierkampffan gewesen. Ist ein kleiner Macho gewesen.
Ja, er hat sich immer gern so in der Öffentlichkeit präsentiert. Emin hat es aber auch anders ausgesehen. Und da beziehe ich mich jetzt auf eine Biografie, die der Hans-Peter Rodenberg geschrieben hat. Für all das zu verstehen, muss man, glaube ich, Hemingway als junger Mensch ein bisschen näher anschauen.
Was hat ihn in der Kindheit am meisten geprägt?
Ja, der Ernest Hemingway war das zweite von 6 Kindern und er ist sehr streng erzogen worden. Wenn er zum Beispiel ein Schimpfwort ins Maul genommen hätte, hätte er mit Seife müssen Zähne putzen. Spielkarten und Tanz waren streng verboten gewesen und sein Vater hat gesagt, Tabak und Alkohol sind vom Teufel. Die Predigt jeden Sonntag war für jedes Familienmitglied Pflicht gewesen und über Sexualität hat man schon gar nicht geredet. Gegen all das hat der Hemingway sein ganzes Leben lang rebelliert, unter anderem mit Alkoholexzessen und auch durch das, dass er vor allem Religiösen gar nichts wollte wissen.
Aber das heisst eigentlich, dass der Hemingway zu seinen Eltern eher ein schwieriges Verhältnis hatte, oder?
Ja, also sein Vater hat er gern gehabt. Der Vater war zwar jähzornig und brüt, aber er hat ihm Ernest sein Interesse an Tieren und an der Natur überhaupt weitergegeben und das hat die beiden verbunden. Das Verhältnis zu der Mutter war allerdings sehr schwierig gewesen. Sie war zwar sehr musikalisch und hat mit dem Hemingway auch das Gefühl für einen Rhythmus, den man dann später in seinen Büchern gespürt, mitgegeben und das auch gefördert. Aber die Mutter hat irgendeine fixe Idee gehabt und ihn, bis er über 2-jährig war, wenn ein Mädchen angelegt und ihm die Ohren nicht geschnitten. Sie hat Ernest und seine Schwester Marceline, die ein Jahr älter war, wie gleichgeschlechtliche Zwillinge wollen, aufziehen. Wieso das so war, weiss man nicht. Aber Biografen sagen heute, das hat Hemingway ein Snack gegeben, wo er sein Leben lang zu kämpfen hatte damit. Und so sei es für ihn schwierig gewesen, eine normale, in Anführungszeichen, männliche Identität zu entwickeln.
Das erklärt aber im Fall ein bisschen, dass er sich vielleicht für so harte Sportarten wie Grosswildjagen, Hochseefisch oder Stierkampf interessiert hat, für so ein bisschen Gegensteuer zu geben, oder?
Ja, das war sicher ein wesentlicher Grund gewesen. Und ein zweiter Grund ist auch, dass er im Krieg schwer verwundet worden ist und der Tod dann sehr nah vor Augen hatte. Er hat sich als 19-Jährige freiwillig gemeldet beim Sanitätskorps vom amerikanischen Roten Kreuz. Und bei einem Einsatz in Italien, ganz in seiner Nähe, hat er im Schützengraben eine Kartätsche eingeschlagen. Er selber ist dann schwer verwundet worden. Und das hat ihm dann gezeigt, wie schnell das Leben kann vorbei sein kann. Und das Bewusstsein, das hat ihn nicht mehr losgelassen. Und eben gerade in Sportarten wie das Grosswildjagen oder auch im Stierkampf, dort hat er allerdings immer nur zugeschaut, aber eben gerade bei solchen Sportarten hat er sich dann immer wieder mit dem können auseinandersetzen, quasi mit der Nähe von Tod oder Gefahr.
Apropos Stierkampf, dort hat er ja auch darüber geschrieben, oder?
Ja, der Hemingway war etwa 24, als er zum ersten Mal einen Stierkampf gesehen hat. Und das war der Anfang von seiner Begeisterung, die ihn das Leben lang begleitet hat. Und eben ganz im Kern war es sicher der Kampf zwischen Mensch und wildem Tier, wo der Mensch dann über den Tod quasi konnte triumphieren. Das war sicher das, was der Hemingway fasziniert hat. Und das war auch eine Möglichkeit, eben Männlichkeit zu demonstrieren. Das zeigt, oder liest man zum Beispiel auch im Roman «Tod am Nachmittag» von 1932. Das Buch ist ja am Stierkampf gewidmet und dort schreibt der Hemingway Folgendes.
Es ist unmöglich, sich die gefühlsmäßige und geistige Intensität und reine klassische Schönheit vorzustellen, die durch einen Mann, ein Tier und ein Stück scharlachroten Tuchs, das über einen Stab drapiert ist, hervorgebracht werden können. Wenn Sie dies nicht glauben wollen und alles für Unsinn halten, können Sie sich vielleicht beweisen, dass Sie recht haben, wenn Sie zu einem Stierkampf gehen, bei dem nichts Magisches geschieht, und es gibt deren viele, immer genug, so dass Sie es sich zu Ihrer Genugtuung beweisen können. Aber wenn Sie jemals das Wahre gesehen haben, werden Sie es wissen. Es ist ein Erlebnis, das Sie entweder in Ihrem Leben haben werden oder niemals haben werden.
Ja, und wenn wir noch gerade einen Moment beim Hemingway seinen Leidenschaften bleiben, die Grosswildjagd, wir haben es vorhin schon gesagt, hat ja auch dazugehört. Und das ist, wie ein Biograf einmal geschrieben hat, quasi seine private Version vom Stierkampf. Also er hat gegen ein wildes Tier und damit auch gegen Tod können kämpfen und dabei eben seine Männlichkeit demonstrieren.
Der Hemingway hat also immer wieder seine Männlichkeit müssen demonstrieren. Was für eine Rolle haben Frauen in seinem Leben gehabt?
Ja, sehr eine wichtige, aber auch eine ambivalente. Er ist ja vor allem unter Frauen aufgewachsen und ist von 1921 bis zu seinem Tod 1961 ohne grosse Unterbrüche geheiratet gewesen, 4-mal im Ganzen. Und er hat eigentlich immer selbstständige Frauen gewählt. 3 von seinen Ehefrauen waren zum Beispiel sehr erfolgreiche Journalistinnen gewesen. Starke Frauen, das ist etwas, was der Hemingway in seiner Umgebung immer scheint, offensichtlich immer gebraucht hat. Also ohne sie hat er sich schnell einsam gefühlt oder ist in Selbstmitleid versunken oder hat sich in Alkohol geflüchtet. Aber abgesehen von dem hat der Hemingway ja auch immer wieder für jüngere Frauen geschwärmt und gerade seine 4. Frau Mary hat mit dem müssen leben. Paradoxerweise hat er aber auch immer wieder Angst gehabt, zu fest dominiert zu werden, so wenn er eben schon einmal mit seiner besitzergreifenden Mutter das erlebt hat. Er hat also sehr Mühe gehabt, wirklich in Nähe zuzulassen, hat aber die Frauen gleich auf irgendeinen Weg gebraucht.
Hat es auch so eine andere Seite gegeben vom Hemingway, so eine sensible, feinere, oder?
Ja, die hat es gegeben, aber die hat er nicht so gern gezeigt. Man kann lesen in den Biografien, dass der Hemingway auch sehr sensible Schriftsteller muss gewesen sein, wo der Alkohol eigentlich nur dafür gebraucht hat, eben für seine Zweifel und Unsicherheiten zu überspielen. Er war offenbar auch ein Mann, der fast schüch war im persönlichen Umgang, der eben die Frauen, die er mit ihnen zusammen war, gebraucht hat. Auch jemand, der sehr gerne Katzen hatte. Und wo aber eben, das ist so das, was man eigentlich überall sieht, jemand, der sehr darunter gelitten hat, dass er nicht so stark war, wenn er eigentlich gerne gewesen wäre.
Also mit Katzen meint er nicht Frauen, sondern Tiere.
Wirklich Tiere, ja.
Der Schriftsteller Ernest Hemingway hat also 2 Seiten gehabt. Wie hat sich das in der Öffentlichkeit geäussert? Hat man gewusst, dass der Hemingway sich als Macho gibt, aber eigentlich sensibler ist?
Ja, da kommen wir jetzt eben auf das Popstar-Image zu reden, das wir am Anfang schon erwähnt haben. Also das Bild, das er in der Öffentlichkeit hat wollen haben, das hat er sehr bewusst gesteuert. Durch das, dass der Hemingway als junger Mann ja auch als Journalist gearbeitet hat, hat er genau gewusst, wie die Medien funktionieren. Er hat als 18-Jähriger für eine Kansas City Star, das ist dann eine der angesehensten Zeitungen in den USA gewesen, für den Kansas City Star hat er gearbeitet. Und er hat die Aufgabe gehabt, über Geschehnisse auf der Polizeistation, im Spital und auf dem Bahnhof von Kansas City zu berichten. Und das hat einen sehr genauen Blick gelehrt, die Leute zu beobachten, zu schauen, wie sie leben und auch die journalistische Sprache, die klare Sprache zu entwickeln. Und das war sicher die Grundlage für den klaren und einfachen Stil, den er dann später als Schriftsteller hatte. Und auf der anderen Seite hat er aber eben auch die Arbeit mit der Presse gelehrt. Er hat gesehen, wie wichtig das die Presse ist für Nachrichten, für Klatsch, für Sensationen und eben für sich selber ins Gespräch zu bringen. Und das war dann sicher auch die Grundlage für sein späteres Spiel mit den Medien.
Wie hat das ausgesehen, sein Spiel mit den Medien?
Ja, angefangen hat es mit dem Hemingway seinem Lebensstil. Er hat ja auf Key West, Florida, zu Kuba und auch im Nordwesten von den USA gewohnt. Zwischendrin ist er immer wieder auf New York, auf Europa, auf Afrika. Und das war ein Lebensstil, der die Medien schon sehr interessiert hat. Und er hat auch sehr bereitwillig Auskunft gegeben. Er hat zum Beispiel den Medien genüsslich von seinen Erlebnissen als Grosswildjäger erzählt. Er hat Interviews gegeben über das Sportfischen, über tropische Drinks. Er hat zu allem eine Meinung gehabt. Er hat Freundschaften gepflegt mit Hollywood-Stars, wie zum Beispiel mit der Marlene Dietrich. Also all das hat sicher dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit ein gewisses Interesse gehabt an ihm. Und dann hat es aber auch sehr ungewöhnliche Ereignisse tatsächlich gegeben in seinem Leben. Also im Jahr 1954 hat er zum Beispiel gerade zweimal einen Flugzeugabsturz überlebt. Und all das war wirklich ein Gefundenes für die Presse. Er ist also bewundert worden, hofiert. Und das hat ihm hankerum aber eben geholfen, die Selbstzweifel, die wir vorhin geredet haben, davon, die im Zaum zu behalten. Aber irgendwann hat er den überbordet, er hat das Mass nicht mehr gehabt, und einer von seinen drei Söhnen hat einmal gesagt, es gab einen Augenblick in seinem Leben, in dem sein Image, sein Lebensstil, seine Persönlichkeit, die Fantasie der Öffentlichkeit mehr beschäftigten als sein Werk.
Und ich nehme an, das hat dem Hemingway auch zu schaffen gemacht.
Ja, er ist so in eine Art Teufelskreis gekommen. Also je berühmter er geworden ist, desto weniger Zeit hat er für seine Freunde und fürs Schreiben. Und das liest man auch, wenn man den Briefwechsel anschaut. 1954 zum Beispiel schreibt er an einen Freund.
Lieber Cenk, schäme mich, nicht geschrieben zu haben. Wurde einfach von Journalisten, Fotografen und normalen und verrückten Anhängern überrannt. War mitten dabei, ein Buch zu schreiben. Es ist ein bisschen, als wenn man mitten im Beischlaf unterbrochen wird.
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt. Also für Hemingway hat wirklich ein Teufelskreis angefangen. Das schreibt auch sein Biograf, der Hans-Peter Rodenberg. Er sei besessen gewesen vom Schreiben, habe aber gleichzeitig auch die Bestätigung von der Öffentlichkeit gebraucht. Und beides nebeneinander hat eben irgendwann einfach keinen Platz mehr gehabt. Das hat der Hemingway dann körperlich und auch geistig langsam ausgelaugt, und 1960 schreibt er das hier an einen Freund.
Ich schlafe zurzeit nur 2,5 bis 3 Stunden hintereinander. Nachts 4, höchstens 5. Gewicht heute Morgen 180 Pfund. Gut so, senkt den Blutdruck. Letzte Woche kam Ed Hutchner, um mir zu helfen, das Material für Live auf etwa 30 bis 40.000 Wörter zu kürzen, aber wir kamen nur runter auf 70.000. Habe seit Anfang April viel Ärger mit meinen Augen. Sie können nicht operiert werden und auch der Astigmatismus kann nur auf 20/20 korrigiert werden, was bereits geschehen ist. Sie waren in Ordnung, als ich aus Ketchum zurückkam, wurden aber überanstrengt, als ich ohne Brille an dem Buch hier arbeitete.
Ja, gleich nachdem, dass er diesen Brief geschrieben hat, ist es noch schlimmer geworden. Der Hemingway hat gar nicht mehr schlafen. Er hat Angstzustände bekommen, Gedächtnisstörungen gehabt. Man hat ihn dann in eine Klinik eingewiesen und mit Elektroschocks behandelt. Aber auch das war eigentlich nur eine Symptombekämpfung. Er hat gleich einmal feststellen, dass er nicht mehr schreiben kann. Und auch der Lebenswillen war fort. Und bei seinem dritten Suizidversuch ist der Hemingway dann gestorben, eben vor 50 Jahren, am 2. Juli 1961.
Nach einem sehr bewegten Leben. Er ist auf vielen seiner Reisen ja auch in die Schweiz gekommen.
Ja, er ist verschiedene Mal als Korrespondent auf Europa geschickt worden und bei diesen Gelegenheiten auch in der Schweiz gewesen. Zum Beispiel 1922 hat er für ein Toronto Star Weekly über die Schweiz und ihre Hotels geschrieben.
Die Schweiz ist ein kleines, steiles Land, viel mehr auf und ab als seitwärts. Und sie ist ganz mit großen braunen Hotels besetzt, die in einer Art Kuckucksuhr-Architektur gehalten sind. An jeder Stelle des Landes, wo es weit genug seitwärts geht, ist ein Hotel hingepflanzt und alle Hotels sehen aus, als wären sie vom selben Mann mit derselben Laubsäge gemacht. Sie wandern eine wild aussehende Straße durch einen Schwall düsterer Wälder dahin, welche die Flanken des Gebirges bedecken. Da sind Rotwildspuren im Schnee und ein großer Rabe schaukelt auf dem hohen Ast einer Kiefer und beobachtet sie, wie sie die Spuren untersuchen. Unter ihnen liegt ein Tal, weich von Schnee, das zu weißen, gezackten Gipfeln ansteigt, und dort gibt es weitere Waldstücke auf den Abhängen. Die Gegend ist wild wie die kanadischen Rockies. Dann kommen sie um eine Kurve und sehen 4 monströse Hotels, die am Berghang hocken, wie die Puppenhäuser von Riesenkindern aus der Gartenzwergperiode der kanadischen Baukunst. In ihnen passiert etwas.
Ja, und was passiert, das erzählt der Hemingway im Anschluss. Er erzählt von Leuten, die im Hotel ein- und ausgehen. Aber man merkt auch in diesem Ausschnitt, da ist der Schreibstil noch nicht so ausgefeilt wie die eben 40 Jahre später.
In der letzten halben Stunde haben wir nicht Zeit gehabt, um über alle die anderen Werke von Hemingway zu reden. Aber gibt es da etwas, das quasi für all seine Bücher gilt?
Ja, vielleicht für fast alle. Und es ist etwas, was der deutsche Schriftsteller Hans Fallada einmal über Hemingway gesagt hat. Er hat gesagt, Hemingway zeichnet nur ein paar Striche, die notwendig sind für die Kontur. Das andere überlässt er seinen Lesern. Und in dem Sinn kann man, glaube ich, schon auch nach 50 Jahren nach seinem Tod kann man sich in seine Bücher vertiefen und eben immer wieder etwas ganz Persönliches und auch Individuelles daraus herauslesen.
Das war die Sendung Buchzeichen heute zum 50. Todestag des amerikanischen Schriftstellers Ernest Hemingway. Die Angaben zu seinen Büchern findet ihr bei uns im Internet unter drs1.ch. Zusätzlich hat es dort auch Links mit Bildern, wie der Hemingway gelebt hat und wo er gewohnt hat. drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.